und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen. Hallo, Herr Professor.
Hallo, Herr Doktor.
Leute, wir sind wieder beieinander und wir haben uns heute vorgenommen, Jean-Jacques Rousseau. Ich bin wahnsinnig gespannt, was unser Prof dazu sagt hier, unser BWL-Prof. Ich habe eine sehr dezidierte Meinung zu ihm, aber wir haben erst drei Hörendenfragen erinnern, die wir beantworten müssen. Die haben mich erreicht. Die erste ging an dich. Du hast erwähnt in der letzten Folge, du hättest ohne Anwalt geklagt. Und Leute wollen wissen, gegen wen und warum.
Oh ja, also das ist so ein Konzept wahrscheinlich, das kennen sogar einige Studis, dass man ja, wenn man abgelehnt wird, nachdem man sich beworben hat für einen Studiengang, an staatlichen Hochschulen dann zumindest, dass man die Möglichkeit hat, zumindest zu versuchen, außerhalb des NCs reinzukommen. Das ist in der Regel nur der Weg rein in diesen ganzen Klageprozess. Am Ende geht es nie in die Klagephase, meistens einigt man sich vorher oder es wird komplett abgelehnt, wie auch immer. Und es ist ganz üblich, normalerweise einen Anwalt dafür einzuschalten. So, nun kam ich ja gerade aus wirtschaftlich etwas prekäreren Verhältnissen zu der Zeit und kann sein, dass mir da staatlich hätte geholfen werden können, aber das hätte zu viel Zeit gekostet und ich dachte mir, hey, ich habe nichts großartig zu verlieren, ich probiere es einfach. Der NC lag irgendwo bei 1, schieß mich tot, ich weiß es heute nicht mehr, war natürlich ein bisschen im oberen Bereich, näher an der 2 dran, aber da war ich mit meinem Notendurchschnitt bei weitem nicht dabei. Ich habe es ja bei der letzten Episode ja mal erzählt. Ich habe ja meine Hochschulzugangsberechtigung über diese Ausbildung damals bekommen, wo ja auch die allgemeine Fachhochschulreife mit dabei war. Das heißt, das war dann mein NC. Und da habe ich ja auch schon erwähnt, ich war nicht besonders begeistert von dieser Ausbildung. Das heißt, ich habe auch nicht besonders viel Elan in meine Ausbildung reingesteckt. Ich habe, ich sag mal, sehr knapp bestanden. Also der NC war echt im schlechteren Bereich, 3, noch was, was heute absolut nicht mehr relevant ist. Aber zu dem Studienzeitpunkt war das natürlich problematisch, weil man mich da sehr leicht abgelehnt hat. Und so musste ich mich sozusagen selbst ein bisschen vertreten. Und ich habe es gewissermaßen der deutschen bürokratischen Lethargie auch so ein bisschen zu verdanken, dass wahrscheinlich irgendwo tatsächlich noch ein bisschen Platz war, weil viele Hochschulen lassen bewusst ein wenig Platz, gerade für solche Prozesse übrig. Plus, ich hatte sehr unwahrscheinlicherweise sogar schon einen Praxispartner gefunden. Ich habe ja gesagt, ich habe ja ein duales Studium gemacht und ohne einen Praxispartner kann man ja nicht anfangen zu studieren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass besonders viele Menschen sich beworben haben, die auch einen Praxispartner haben, war halt gering, sodass ich gerade so die Chance hatte, das zu bekommen, wenn ich nur einigermaßen mich ein bisschen ins Hochschulrecht einfuchse und die richtigen Sätze schreibe in meinen Briefen.
Hallo, Gott sei Dank hat's geklappt. Ich meine, hallo, ich meine, wir haben hier einen Berliner Deutsch-Türken, ja, der einen Praxispartner hat und sagt, ich klag mich in die Hochschule, um ein duales Studium zu gehen. Natürlich haben die dich genommen. Ist doch klar.
Ich habe zumindest Elan bewiesen, würde ich mal sagen. Elan bewiesen.
Wow, okay. Der will.
Der schreibt irgendwas mit Paragraphen hier. Der meint es ernst.
Der meint es ernst, genau. Nee, also klasse. Ich finde es gut, dass du das gemacht hast. Du hast dir deinen Weg nach oben quasi erkämpft, ja.
Mal sogar wieder.
Genau, ja, genau. Und sogar ohne anwaltliche Hilfe. Und man sieht, ist ein Professor draus geworden. Also Leute, lasst euch nie entmutigen. Ja, Bildung ist ein Recht, ja, in Almania.
Ich sag auch immer wieder, man muss es natürlich wollen, wohin man will. Aber wollen alleine reicht nicht. Man muss auch wirklich was dafür tun. Es gibt so viele Träumer da draußen, die deswegen auch gleich aufgeben. Ach, wenn nur. Und dann heulen sie dann auch gleich, weil die Gesellschaft so gemein zu ihnen ist. Ja, sorry, aber niemandem wird etwas geschenkt. Also wenn du einen Traum hast, bleib dran, kämpf dafür, arbeite dich hoch und wenn du hartnäckig genug bleibst, dann wird es sehr wahrscheinlich auch klappen.
So ein deutsch-türkischer Comedian hatte ich ja neulich ganz hochgenommen. Ich habe das Video gesehen, der dann gesagt hat, hier, so Akademiker gehört dann fast nicht mehr dazu. Magst du kurz erzählen?
Sehr gerne. Er selbst ist, glaube ich, halb Marokkaner und halb Inder sogar. Salim Samatou, für diejenigen, die vielleicht den Namen mal gehört haben, auch relativ erfolgreicher Comedian, hat auch längste Zeit bei der Comedy-Gruppe Rebel Comedy mitgemacht. Bewusst nicht Rebel, sondern Rebel Comedy. Und sehr erfolgreich. Meine Frau Seda ist da sehr großer Fan von ihm und hat uns beide sozusagen Ticket besorgt für eine Show hier in Stuttgart vor ein paar Wochen. Und sogar in recht weit vorne saßen wir. Und da war ich selbst schon ein bisschen mulmig gewesen. Und
ja, der geht auch so aufs Publikum ein. Ja, das ist so, genau.
Genau, und dieser Mann ist wirklich ein teuflisches Genie. Also wir hatten noch kurz mit darüber gesprochen, wie intelligent der eigentlich ist, auch wenn er bewusst versucht, offenbar diesen Eindruck auch zu vermeiden. Der hat sich dann an irgendeiner Stelle das Thema Lehre irgendwo rausgepickt und ist ja da, wie sie ist, ne, will auch ihr Geld rausholen aus diesem Abend. Also sagt sie, hier, Professor, direkt
hat sie sich gegönnt.
Mein Gott, das hat sie sich sofort gegönnt. Ja, dann ist er natürlich auf mich eingestiegen eine ganze Weile. In dem Moment haben sie natürlich alle zu mir umgedreht. Hier, was, Klischee und so weiter. Ne? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und eine der Kernbotschaften war nach dem Ende unserer Unterhaltung, hat er, ich zitiere, gesagt,
ich wollte für alle hier es offiziell aus dem Namen des Wir-Ausländers disqualifizieren. Wer so spricht und nachhaltig strategisches Management als Professor unterrichtet, ist offiziell de-asylantitiert.
Ah, hartes Los. Das heißt also, liebe AfD-Fans, das mit der Remigration wird nicht klappen. Ja? Wir geben Ina nicht her, Seda nicht her, meine Frau Sarah auch nicht her, unsere Kinder nicht her. Ihr habt verloren. Ja, ihr habt verloren.
Und ihr werdet weiter verlieren.
Immer wieder. Jetzt ist es aber ja auch so, dass eine weitere Frage war, warum an der Freiburger Schule die Schuhe ausgezogen wurden. Ich hatte von einer Freiburger Reformschule erzählt und dort erwähnt, dass alle Schuhe ausgezogen werden. Wie ist denn das? In der türkischen Kultur gibt es das ja auch. Warum werden Schuhe ausgezogen?
Ja, ja. Das ist eigentlich überraschenderweise nicht allein so ein türkisches Ding, sondern ich würde sogar gegenteilig behaupten, es ist eher ungewöhnlich, dass das so in westlichen Kreisen nicht wirklich gemacht hat. Denk mal an die Amis, die haben es ja extrem übertrieben, indem sie komplett ihre Straßenschuhe teilweise sogar zu Hause noch anbehalten. Ja? Aber die türkische, die sich ja auch so ein bisschen oder sogar recht stark beeinflusst sieht von so auch asiatischer und ostasiatischer Tradition, sieht vor, dass man natürlich das Schuhwerk, das man sogar für andere Räume sogar genutzt hat, nicht nochmal in andere Räume mitnimmt. Ganz klassisch ist da das Badezimmer. Wenn die Japaner anguckst, die haben ja wirklich für jedes einzelne Zimmer jeweils Schlappen. Also man muss quasi die Anzahl Füße mal Räume nehmen pro Person. Und das geht ja auch damit los, dass die ja auch schon direkt am Eingang so eine Kuhle haben, die so ein bisschen unterirdig ist quasi, so eine kleine wie eine Treppenstufe. Dort werden alle Schuhe sozusagen remixed erstmal, was man dort hat und natürlich auch nur die anziehen darf, die man rübernimmt. Ich gehe aber auch stark davon aus, dass es natürlich durch eine gewisse religiöse Prägung auch mit reinkommt. Die meisten wissen es sicherlich. In der Moschee hat man ja auch die Schuhe zum Beispiel mit auszuziehen, bevor man reingeht, und quasi Teil auch den Dreck buchstäblich draußen zu lassen, den man mitnimmt. Insofern würde ich eher die Frage umdrehen und sagen, warum ist es sozusagen in westlichen Kulturen eher üblich, barfuß oder mit Socken oder meinetwegen sogar mal mit denselben Latschen rumzulaufen?
Ja, und tatsächlich gibt es sogar eine biblische Begründung dafür. Du weißt vielleicht, ja, als Moses an den brennenden Dornbusch kommt, also an den Bereich des Heiligen, wird er aufgefordert, die Schuhe auszuziehen. Also es ist tatsächlich auch eine religiöse Begründung. Ich kenne das aus dem islamisch-sunnitischen Bereich auch, dass man sagt, dort, wo man betet, ja, man legt ja sogar einen Gebetsteppich aus und man wird dort nicht mit Straßenschuhen rumlaufen, also in einer Moschee, aber auch in einem Haus, in dem gebetet wird. Also Schuhe ausziehen auch als Zeichen des Respekts. Das nehme ich jetzt bei der Reformschule mal nicht an,
Der Kontext ein bisschen anderer.
Genau, sondern tatsächlich, ich vermute, dass das einfach auch mit Gemütlichkeit zu tun hat. Also es war der innere, der geschützte Bereich, in dem die Schülerinnen und Schüler, die Lehrenden so ein bisschen auch gleichberechtigt waren. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt eine strenge Pflicht war oder ob man seine Schuhe anbehalten konnte. Mir ist nur aufgefallen, dass ich einer quasi mit meinen Schuhen, niemand hatte mich aufgefordert, sie abzunehmen und ich war ja auch irgendwie in offizieller Mission da als Jurymitglied und die Leute wussten, ich bin vom Staatsministerium, deswegen hat man mich da mit du Herr Blume angesprochen, aber ich vermute eben, dass es genauso die Kreation eines Innenraums war, in dem einerseits andere Regeln gelten, also gleichberechtigte Regeln und auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Gemütlichkeit. Das nehme ich jetzt mal an.
Das fühlt sich auch anders an, ja. wenn man irgendwo eine Schuhe ist.
Ich glaube, das kann man sagen. Wir haben es auch übernommen. Bei uns werden eigentlich auch Schuhe ausgezogen oder auch wenn ich hierher komme zum Beispiel. Wir haben ja auch ein kleines Schuhritual da, Inan und ich, weil ich finde das auch schön, ehrlich gesagt. Ja. Also können wir auch mal sagen, ja, Japan und Asien und auch die Türkei und eigentlich fast alle haben da vielleicht auch mal einfach recht.
Hier im Studio ist ja auch grundsätzlich Schuhfreipflicht sozusagen. Ja, also wir rennen hier, sieht man vielleicht auf den großen Kamera noch ohne Latschen und dergleichen rum. Aber wenn wir natürlich hier im Flur unterwegs sind oder zumindest mal so auf der unteren Etage, da habe ich meistens auch die Latschen an. Ja. Wir laufen eigentlich selten mit Socken rum. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Gewohnheitssache, ne?
Ja, also ich muss ja in meinem Job natürlich klar Anzug und Hemd und so weiter. Ganz früher war sogar noch Krawattenpflicht. Ja, da quasi, da bin ich froh, dass das unter Günther Oettinger dann schon mal geendet hat. Aber es war wirklich da manchmal, also wie in der Bank noch so, dass man immer Krawatte tragen musste. Heute trage ich eine Hose, die wir einfach gekürzt haben. Das war eine alte Jeans, aber ich bin halt Solarpunk. Also ich bin ein Anhänger von Recycling, von Dingen nicht gleich wegwerfen. Ich respektiere verschiedene Kleidungsanforderungen, aber wenn ich privat bin, dann darf es auch was Recyceltes sein, weil ich einfach denke, wer es nötig hat, sich immer mit dem neuesten Kram zu produzieren, der hat den Solarpunk nicht verstanden. Eine Frage war noch jetzt dann an mich, und zwar, ich hatte gesagt, dass die Freiburger Schule ja ein Beispiel dafür gewesen ist, die Capriole, dass auch KI-Bildung funktionieren kann. Da war einer Hörerin nicht klar, wo der Zusammenhang ist. Der Zusammenhang ist das Konzept individueller Bildung. Also, dass man nicht mehr quasi in Kohorten unterrichtet, wo man sagt, eine Klasse, ein Fach und alle kriegen das Gleiche, sondern ich sehe, und ich glaube, wir hatten es ja auch im KI-Quellcode-Folge, die Chance, dass wir mit KI wirklich allen Kindern, allen Schülerinnen und Schülern, allen Jugendlichen, auch Erwachsenen individualisierte Angebote machen können. Sie können stärker gucken, welches Thema interessiert mich oder welches Thema muss ich auch absolvieren und was ist mein Lerntempo? Ich kann also jetzt schon mit einer KI zum Beispiel eine Fremdsprache oder Mathematik oder ein bestimmtes Fach lernen und vielleicht du dazu auch noch was als Hochschullehrer?
Ja, gerne. Wir betreiben das ja auch aktiv als Hochschule selbst. Einer der positiven Aspekte ist ja auch zu sagen, haben wir beim letzten Mal ja eigentlich auch gesagt, sich dagegen stellen wäre jetzt vermutlich eines der dümmsten Dinge oder Reaktionen zumindest, die man drauf zeigen könnte. Wir versuchen das jetzt bewusst auch zu integrieren, hoffentlich noch weit genug weg von jetzt komplett Menschen zu ersetzen, aber da haben wir ja auch schon den Konsens gehabt, so wird das wahrscheinlich auch nie passieren. Aber dass wir die zumindest integrieren und sei es auch nur in die Lehrvorbereitung, nicht mal im Sinne einer wandelnden Enzyklopädie oder so, sondern dass es auch vielleicht helfen kann, zumindest Folien zu erstellen oder auch weitere Inhalte zu recherchieren, dass man da nachschaut. Wir sind da auch unterwegs, so eine Art Rahmen zu konzipieren, schriftlich festzuhalten, dass wir eben so ein bisschen die Grenzen, aber auch die Möglichkeiten natürlich des Ganzen zeigen. Denn wir wissen, es kommt, es ist da. Es wird nur gerade so ein bisschen wilder Westen, sage ich mal, genutzt. Wir müssen das so ein bisschen noch in die Bahnen lenken und dann ist es good to go.
Genau, ist jetzt eine Probierphase. Ja, die Europäische Union hat jetzt auch das erste Gesetz, das ziemlich gut ist eigentlich, was auch erstmal nicht ums Verbieten geht, sondern um zu sagen, was sind so Grenzen? Zum Beispiel, dass tatsächlich bei wichtigen Entscheidungen immer noch ein Mensch dazwischen geschaltet sein muss. Das sehe ich ganz genauso. Aber natürlich ist es eine Probierphase. Ich sehe es auch so. Es ist eine Chance für die Lehre und fürs Lernen. Aber es wird die menschlichen Beziehungen nicht ersetzen. Das kann sie ergänzen. Aber das haben wir auch jetzt schon gegen Einsamkeit, ist es toll. Aber natürlich sollte es nicht anstelle von menschlichen Beziehungen treten.
Du vom Staatsministerium mal gegengefragt, ja, setzt ihr das in irgendeiner Form ein? Wie, also jetzt jenseits der Lehre, da hast du ja ein bisschen natürlich schon erzählt, auch sehr sinnvoll. Aber wie macht ihr das denn bei euch im Ministerium?
Wir haben die Situation natürlich, dass wir Datenschutz sehr stark haben. Also ja. Ich kann ja nicht eine Bürgeranfrage oder irgendwas in eine KI-Maske eingeben.
Das denke ich mir
nicht. Und Aleph Alpha aus Heidelberg, die Firma, hat ein eigenes, speziell für Verwaltung erstelltes Modul F13 heißt das, eine KI-Anwendung, und mit der arbeiten wir experimentell. Da melden wir auch schon zurück, was noch besser werden muss und so weiter. Da ist also auch noch Luft nach oben. Viele von uns nutzen schon privat Perplexity beispielsweise, ChatGPT, ja, mal gucken, ob sie wieder nach vorne kommen, aber sind arg zurückgefallen. Gemini bei Google ist jetzt nicht so meins, aber ich sehe da ja genau die Chancen drin, dass sich eben verschiedene Anwendungen auch spezialisieren. Ich glaube nicht, dass es die eine Super-KI geben wird, sondern dass es sehr viele KI-Anwendungen geben wird, die spezialisiert sind auf ja, Werkzeuge quasi, auf bestimmte Anwendungen, und da sehe ich eine Chance drin. Und bei uns im STAMI, da wird zum Beispiel Wert gelegt auf Datenschutz, und dann ist zum Beispiel F13, bin ich da gespannt, wohin die Reise geht. Sagt uns, ob ihr das wollt, dass wir am Anfang immer so Questions and Answers machen, dass wir so, das war jetzt mal eine Idee, dass wir quasi Fragen aufnehmen und dann hier stellen. Aber Inan, jetzt habe ich die Frage an dich, Jean-Jacques Rousseau. Ich habe eine sehr dezidierte Meinung. Ich finde unglaublich interessanter, aber auch verhängnisvolle Person der Zeitgeschichte. Was sagt dir Jean-Jacques Rousseau?
Also Fun Fact, es ist physikalisch unmöglich, seinen Namen auf Anhieb richtig zu schreiben. jenseits davon aber finde ich auch eine sehr interessante Persönlichkeit. Als Wirtschaftswissenschaftler begegnet mir das natürlich nirgends im Studium oder sowas. Tatsächlich so ein allgemeiner Kritikpunkt von mir, dass allgemein Philosophie sehr, sehr kurz ausfällt, jenseits vielleicht von ein, zwei ökonomischen Schulen. Aber um vielleicht wieder auf den guten JJ zurückzukommen, entgegen seinem Namen, soweit ich weiß, ist er kein Franzose, sondern Schweizer, streng genommen sogar Genfer. Das war ja zu seiner Zeit ein innerhalb der Schweiz existierender Freistaat mit weitgehenden Unabhängigkeiten.
Jetzt wisst ihr, warum ich so beeindruckt bin von dem. Krass, ja, krass. Also, Maschine, du hast doch Wikipedia gelesen.
Also das hat Salim Samatou auch zu mir gesagt, dass ich eine Maschine bin.
Maschine, oh mein Gott, wie er sich ausdrückt, meine Lippen sind voll hart.
Und das war auch in meiner letzten Lehrevaluation. Ich muss mal irgendwann nachschlagen, was das genau bedeutet.
Wahnsinn.
Aber das ist tatsächlich, da muss ich zur Verteidigung auch sagen, Geschichte ist ja auch wirklich so ein Hobby von mir. Meine große Landkarte, die ich ja mal in die Shownotes stellen kann, die zeigt ja auch das Europa vom mittleren 15. Jahrhundert. Eine sehr, sehr spannende Zeit. Und Jean-Jacques Rousseau hat weitaus später gelegt. Ich glaube, das war so Mitte 18. Jahrhundert, irgendwann 1700 in dem Dreh.
1800, also 1712 bis 88, 78, also 18. Jahrhundert. Ja,
dann lege ich ja ziemlich gut drin. Und gilt auch so ein bisschen als, sicher nicht gewollt oder bewusst zumindest, aber so ein bisschen als Wegbereiter für die Romantik. Nicht die, wie wir im Alltag kennen, so gleich mit Liebe und Knutschen und so weiter, sondern ne, das Zeitalter der Romantik. Und er hatte eine relativ interessante Ansichtsweise, die schon von anderen sehr unterschieden hat. Denn er selbst hat ja gesagt, dass wir als Menschen schon mal grundsätzlich erstmal gut geboren werden, was ja auch schon mal so im Gegensatz zu dieser ganzen These mit der Erbsünde und so weiter steht. Er wurde natürlich inspiriert von seinen jeweiligen Vorgängern, wie zum Beispiel Thomas Hobbes, der, weiß ich nicht, um die 80 Jahre oder so vor ihm vielleicht noch gelebt hat. Der hatte komplette gegenteilige Ansicht. Der meinte, Menschen sind grundsätzlich böse. Sie brauchen eine Autorität, idealerweise einen gottgegebenen Anführer. Das war ja so die Idee des Königs, der Königin, die ja gesalbt ist und damit das Recht hat, absolutistisch zu regieren. Wenig später halt John Locke, jemand, der so ein bisschen den Mittelweg gesucht hat, der Tabula Rasa-Ansatz zu sagen, Menschen werden als Rohlinge geboren, wie man es vielleicht damals noch von leeren CDs kannte, und werden dann quasi bespielt. Und Rousseau hatte sich ein bisschen der gesellschaftlichen Konvention entgegengesetzt zu sagen, weil wir so zivilisiert sind, im Gegensatz zu vielen anderen Völkern, geht es uns sozusagen gut, wir sind eine zivilisierende moralische Kraft. Nee, er hat das ein bisschen anders gesehen. Eigentlich Eigentum verdirbt so ein bisschen, das sorgt dafür, dass wir in unseren Werten dekadenter werden. Und er sprach ja gerne von den sogenannten noblen oder edlen Wilden, weil ja da ging es ja ne, mit Kolonisierung und so, das hat ja schon längst in Amerika angefangen und so weiter, dass die ein sehr materiell sehr, sehr einfaches Leben führen, aber sehr einfache soziale Normen, sich umeinander kümmern, sich und so weiter. Er hat auch dafür gesorgt, dass das zum Beispiel es wieder in Mode in Anführungsstrichen war, dass noble Frauen auch, also adlige Frauen auch wieder Milch gegeben haben ihren Kindern. Das galt längste Zeit so als verwerflich eigentlich. Das hat man andere machen lassen. Und das hat er wieder ein bisschen in Mode gebracht. Da wurden sogar Bilder und so alles gemalt. Also ein grundlegend interessanter Mensch auf jeden Fall für seine Zeit.
Absolut. Ist so, also wirklich toll, dass du ihn drauf hast. In meinem Werdegang oder auch in meinem philosophischen Denken spielt er eine riesige Rolle. Genau wie du gesagt hast, und wir haben uns nicht abgesprochen, zum einen die Herkunft aus dem Alpenraum. Ich weiß nicht, ob du die Alpenraumthese oder die Gebirgsregionen Medienthese kennst. Genau, also ich habe das im Hinblick nicht nur auf den Alpenraum, sondern dann auch, wenn du an die kurdischen Berge denkst oder an Wales oder Spanien mit Katalanien und den Basken, hast du immer wieder die Situation, dass du in Gebirgsregionen eine starke föderale Struktur hast. Also die Leute organisieren sich selber, ja, die sagen hier zwischen den Bergen, das ist unsere Heimat, die anderen, die wollen eh nur unsere Rohstoffe, wir verwalten uns selber und wollen keine Kaiser und dergleichen. Und die Schweiz, die es ja damals in der Form noch gar nicht gab, ja, sondern die war ja selber auch noch sehr zergliedert und bildete sich erst, aber war ja zum Beispiel das erste staatliche Gebilde, deutschsprachig, wo dann auch gesagt hat, wir gehören nicht mehr zum Heiligen Römischen Reich. Die haben sich nach dem 30-jährigen Krieg verabschiedet und haben gesagt, wir wollen keinen Kaiser mehr, ja, sondern wir organisieren uns jetzt ganz direkt. Und dann entwickelte sich ja daraus die heutige Schweizer Republik über eine lange Zeit. Und Rousseau bringt das mit nach Frankreich und entwickelt einen ganz starken Dualismus, indem er sagt, die gute Natur versus die böse Zivilisation. Und da ist also ganz viel aufregend dabei. Beispielsweise behauptet er, der Mensch habe möglicherweise vom Bären abgestammt. Ja? 18. Jahrhundert. Ja, es ist also sozusagen, er verwies dann auf die Krallen, was ihm ähnlich schien. Ja, so ein aufrechtgehender Bär. Klar, er kannte natürlich Affen nicht. Gab es ja damals in Europa nur auf Gibraltar. Aber es ist natürlich schon eine Leistung, wenn einer, also Jahrhundert vor Darwin, quasi schon mal hier mit der Evolutionstheorie um die Ecke kommt oder mit einem Ansatz, dass Mensch und Tier ja miteinander verbunden sein könnte. Voltaire hat sich drüber lustig gemacht. Er hat gesagt, ja, da kann man sich ja wieder auf seine alle Viere fortbewegen. Ja, da bekäme man ja Lust, zum Naturzustand zurückzukehren. Also die haben sich ziemlich gefetzt, Voltaire und Rousseau, weil natürlich Voltaire gesagt hat, als Aufklärer, Zivilisation ist gut, Bildung ist gut, ja, wir müssen rational werden. Und dann kommt da dieser Robespierre kommt später, Rousseau und sagt, ganz im Gegenteil, wir müssen zurück zur Natur, und beziehungsweise wir können nicht zurück zur Natur, sondern wir müssen eine ideale Gesellschaft schaffen. Ja, der Gesellschaftsvertrag, damit ist er ja dann später noch berühmter geworden, wo er von einer Zivilreligion spricht, wo er sagt, wir müssen quasi in einer aufgeklärten Staatlichkeit aufgehen. Und das Verrückte ist aber, dass er selber daran völlig gescheitert ist. Er war ein Eigenbrötler. Er hat seine eigenen Kinder, er hatte 5 Kinder mit einer Wäscherin, die hat er ins Waisenhaus geben lassen. Und dort sind sie, so man weiß, alle umgekommen. Und auch seine Werke, der wird ja bis heute, wird er teilweise sehr verehrt. Ja, da die Jungs kommen da sehr gut weg, die Mädchen überhaupt nicht. Also die haben zu dienen und dem Mann zu Diensten zu sein. Er selber war eben überhaupt kein geselliger oder sozialer Mensch. Aber er hat genau das, was du gesagt hast, er hat die Romantik, und zwar eine Naturromantik gepflegt, eine Zivilisationskritik, die seitdem durchgeht durch die europäische, die französische, die angelsächsische, aber vor allem auch die deutsche Naturromantik und hat eine enorme Bedeutung. Und warum ich unbedingt mit dir darüber sprechen wollte, ist eben, weil er, und das hattest du auch angedeutet, er hat ja quasi nicht nur die klassische biblische Geschichte ein bisschen herausgefordert, ja. Gut, Erbsünde gibt's im Judentum auch nicht, aber das Tabu quasi, das göttliche Gebot, das Fruchttabu, den Paradiesgarten, da setzt er eine ganz andere Geschichte an, und zwar eine ökonomische. Und das spannend. Ist quasi meine These, genau, dass wir mit ihm erleben, dass Ökonomie wahnsinnig aufgeladen wird. Die einen werden marktradikal und verehren eine verkürzte Version von Adam Smith, Unsichtbare Hand, ja. Die wissen meistens gar nicht, dass er noch andere Bücher geschrieben hat und dass er eigentlich auch über Emotionen und über Religion geschrieben hat und dass er total viel differenzierter war. Egal, für Marktradikale ist jetzt der Markt das absolut Perfekte. Und auf der anderen Seite dann diejenigen, die sagen, hier Gesellschaftsvertrag und so, das werden dann die Marxisten, die dann sagen, der Staat. Dass wir brauchen, wenn wir die richtige Wirtschaftsordnung haben, wenn endlich alle Marx und Lenin und noch ein paar anderen folgen, dann wird das Paradies auf Erden ausbrechen. Das heißt, jetzt wird die Ökonomie zur Heilslehre, ja, zur vermeintlichen Erlösungslehre. Und das bis heute, wir haben ja über Elinor Ostrom gesprochen, dass wir immer noch mit Leuten zu tun haben, die sagen, ich bin Wirtschaftskompetent, aber noch nie ein Buch von einer Frau gelesen haben, einer Ökonomin. Und nicht mal wissen, dass es inzwischen auch Frauen gibt, die Wirtschaftsnobelpreisträgerinnen sind, sondern die hängen alle im 19. und 18. Jahrhundert hängen die noch fest. Und das behaupte ich hier, war Jean-Jacques Rousseau. Und zwar die berühmteste, in seinem zweiten Diskurs, die berühmtesten 2 Sätze von ihm lauten. Leute, gebt euch, weil dann, damit hat er Geschichte geschrieben. Das dürften die 2 Sätze in der europäischen Geistesgeschichte sein, zumindest im 18. Jahrhundert, die am allermächtigsten gewirkt haben. Er hat dann nämlich gesagt, der Erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und es sich einfallen ließ zu sagen, dies ist mein, und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der wahre Gründer der bürgerlichen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, wie viel Not und Elend und wie viele Schrecken hätte derjenige dem Menschengeschlecht erspart, der die Pfähle herausgerissen oder den Graben zugeschüttet und seinen Mitmenschen zugerufen hätte: Hütet euch, auf diesen Betrüger zu hören. Ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass die Früchte allen gehören und die Erde niemandem. Also anstatt der biblischen Geschichte, ja, wo Eva die Frucht nimmt, es war ja kein Apfel nach der Bibel, sondern Frucht, andere, und dann dem Adam gibt, ist es hier quasi Besitz. Jemand wird sesshaft, bebaut die Erde und damit bricht das Unheil der Zivilisation über die Menschheit hervor. Und dann entsteht das, was du richtig genannt hast, die Vorstellung vom edlen Wilden, dass bis heute Leute zum Beispiel dann sagen, oh, die Hamas, oh, der Islamische Staat, oh, das sind ja so Freiheitskämpfe und die sind ja so edel. Und wenn die Frauen vergewaltigen, dann tun sie das, weil das zu ihrer Kultur gehört. Und völlig Leute, die sich für links halten, die völlig abgehen, weil sie in ihrer Welt quasi die edlen Wilden immer besser sind als die vermeintlich kalte, böse, demokratische Zivilisation. Und wenn es dann noch gegen Juden geht, sind die dann erst recht, dann sind sie ganz dicht beieinander. Also du siehst quasi, Rousseau hat eine enorme Wirkung, indem er dieses Bild geschaffen hat vom edlen, tierähnlichen Wilden, der quasi noch in der Natur lebt, und dann vom Bösen, der die falsche Wirtschaftsordnung über die Menschheit gebracht hat. Und deswegen wollte ich unbedingt mit dir darüber reden.
Sehr cooles Plädoyer auf jeden Fall dafür. Natürlich wollen wir Missverständnisse vermeiden, dass wir natürlich jetzt so Vereine, wenn man es nett nennen will, noch wie Hamas oder Al-Qaida oder den sogenannten IS und so weiter, nicht gleichsetzen, vielleicht mit Naturvölkern selbstverständlich, ja, aber die Idee natürlich dahinter ist die, dass wir
die Romantisierung, ja,
genau, ganz genau.
Und auch natürlich Naturvölker sind auch total unterschiedlich, ja, es gibt
das kommt noch mal hinzu,
genau,
das darf man ja auch nicht
zwischen machen. Kung Sang und Yanomami und so weiter, du hast riesige Unterschiede, und aber das interessiert natürlich in so einer dualistischen Sicht, die sagt, die sind alle edel und die Zivilisierten sind alle böse, dann fallen genau diese Unterschiede runter.
Denke ich auch. Ich glaube, man sagt ihm ja auch heute nach eigentlich so mehr oder weniger den Proto-Sozialismus vielleicht erfunden zu haben mit dem Gedanken, weil er ja irgendwo ja auch sagt, der Beginn des sozialen Vertrags, dieses Social Contract, wie das dann so im Internationalen heißt, beginnt ja eigentlich mit der Idee des Eigentums. Davor braucht man den per se ja eigentlich gar nicht. Das heißt, erst wenn wir quasi anfangen, Besitz in Anspruch zu nehmen, beginnen wir auch, Regeln festzusetzen, die wir aber, ich meine, als Schweizer passt das sogar, gewissermaßen radikal demokratisch machen müssen. Also immer mit absoluter Mehrheit, was die Mehrheit sozusagen will, ne?
Ja, ich habe gerade geschielt, nicht weil das unnötig ist, sondern um dir recht zu geben. Und das ist natürlich schon mal das Erste. Also sein idealer Staat basiert auf einem Volonté générale, also auf einem allgemeinen Willen. Und wir denken dann natürlich als Demokraten, aha, da denkt er an Wahlen, aber so ist es nicht. Sondern da haben wir schon dieses ganz Gefährliche, dass er nämlich sagt, nee, das ist sozusagen der eigentliche Wille und es ist nicht klar, wer den feststellt. Und später zum Beispiel Robespierre in der Französischen Revolution, der hat sich dann darauf berufen und hat gesagt, ich vertrete den Volonté générale und hat alle möglichen Leute hinrichten lassen, Tausende hinrichten lassen, die ihm widersprochen haben. Also der Tugendterror entsteht daraus, weil eben nicht klar ist, wer diesen Volonté General vertritt. Ist es der Monarch? Ist es das Volk? Ist es eine Elite, eine Partei? Und weil du das gesagt hast, habe ich das hier rausgesucht. Da sagt er, er redet vom Recht des ersten Besitzergreifers. Ja, also so nennt er das, der Besitzergreifer. Der hat das quasi gemacht. Und er sagt dann auch, dass die Monarchen das früher erstmal noch gar nicht richtig verstanden hatten. Zitat, sie sandten sich nur Könige der Perser, der Skythen, der Mazedonier und schienen sich deshalb weit mehr für Oberhäupter der Menschen als für Herren des Landes zu halten. Heutzutage nennen sie sich viel geschickter Könige von Frankreich, von Spanien, von England und so weiter. Und indem sie auf solche Weise das Land in Besitz nehmen, haben sie auch die vollkommene Sicherheit, die Bewohner in Besitz zu behalten. Also verstehst du sozusagen, also er sagt, mit dem Besitzergreifen geht eben eine Geschichte los in die Zivilisation, ja, bilden sich Hierarchien, es bilden sich Staaten. Wir können das nicht zurückdrehen, sondern wir können quasi nur nach vorne fliehen und eine ideale Gesellschaft nach dem Volonté General erzeugen. Und dann entsteht das, was du Protosozialismus genannt hast. Also die einen sagen, er wollte eine Gesellschaft der Freien, er wollte libertinär sein, er wollte quasi, das wären dann die Libertären, ja, die sagen, so wenig Staat wie möglich, wir sollen uns alle freiwillig und natürlich vereinigen, und wenn dabei ein bisschen Sozialdarwinismus und ein paar Leute verhungern, dann ist denen das ganz recht. Und die anderen sagen, nein, er wollte natürlich einen Sozialismus, in dem alle Menschen quasi in der richtigen Wirtschaftsordnung glücklich werden. Und diese Polarisierung, diese ökonomische Polarisierung, die prägt nach meiner Auffassung eben ganz, ganz stark das Denken bis heute und führt eben dazu, dass ganz viele Leute sich heute noch auf tote Männer berufen und sich für die moderne Forschung viel zu wenig interessieren, die ja viel differenzierter ist. Die sagt, für die eine Form kann Marktwirtschaft das Richtige sein, aber Wasser zum Beispiel solltest du vielleicht kommunal organisieren, ja? Oder die Deutsche Bahn war vielleicht die Privatisierung nicht das Allerklügste, was man machen konnte. Aber das geht natürlich in diesem Dualismus alles unter.
Ja, ich finde es auch gut, dass du das nochmal sagst. Das ist ja ein Kritikpunkt, den du selbst geäußert hast, dass jemand dann irgendwie sagt, hier, Kollege Marx, ne? Wir müssen mal unbedingt über seine Theorien sprechen für die heutige Implikation der Volkswirtschaft oder was auch immer. Ist natürlich Käse. Selbstverständlich ist das für einen modernen Marx Käse, genauso wie es jetzt für einen modernen Rousseau Käse wäre. Wir haben hier überhaupt gar keine Bezugspunkte mehr für die moderne Menschheit. Nichtsdestotrotz, es ist dennoch spannend, das Ganze einmal in Kontext zu setzen, wie ja die Ideen, die modernen Ideen daraus entstanden sind. Man bedenke, Rousseau starb 78 war das in dem Dreh. Das war 2 Jahre, nachdem Adam Smith sein berühmtestes Werk, ne, Wohlstand der Nationen, publiziert hat. Und vielleicht bin ich da auch wieder ein bisschen romantisch, aber ich bilde mir ein, dass dieses Werk durchaus auch Einflüsse bekommen hat von Rousseaus Werken dort, weil es da ja auch um Freiheit und so weiter ging und Zugänglichkeit per se. Wer mal wirklich Smith dann im Original gelesen hat, wird feststellen, Texte sind auch sehr leicht verständlich für ihre Zeit. Jetzt als moderner Mensch tun wir uns sicherlich ein bisschen schwer, das zu entziffern, aber für seine Zeit war das ein durchaus moderner Text auch gewesen, der auch leicht verständlich war, fast schon für, ich sag mal, junge Menschen, wodurch ich, bilde ich mir vielleicht auch nur ein, vermute, dass es auch mit dem Gedanken entstanden ist, möglichst viele zu erreichen und in ihrem vielleicht grunddemokratischen, vielleicht grundfreiheitlichen Denken auch in der Ökonomie zu stärken.
Ja, also gerade das zum Beispiel, Wealth of Nations hat zum Beispiel ein Kapitel drin über Bildung. Und dann sagt er, das sollen die Kirchen machen, die Religionsgemeinschaften. Die sollen wetteifern, indem sie Schulen anbieten. Und ich finde das außerordentlich faszinierend. Er weist da zum Beispiel auch den Religionen Aufgaben zu, während sie bei Marx dann ja eine spirituelle Notdurft in Anführungszeichen nur noch sind und absterben sollen gegenüber der Partei und dem Staat. Da sind sie bei Smith, haben sie ihre eigenen Bereiche. Und er hat auch ein eigenes Buch über Emotionen geschrieben. Vielleicht sollten wir uns auch mal Smith mal anschauen. Was mich aber wirklich auch noch bewegt, wo ich nicht so ganz fertig bin. Bei Rousseau haben wir also, er setzt seine Kinder aus. Er lässt sie aussetzen und verurteilt sie damit zum Tod. Auch bei Marx haben wir zum Beispiel, ja, er hat mit seinem Dienstmädchen, hat er ein Kind gezeugt, hat das dann durch Engels quasi rauskaufen lassen, also verleugnen lassen. Soweit man weiß, wusste der Junge auch nie, wer der Vater ist. Und da gibt's ja auch zwei Lager dazu. Die einen sagen, ja, das ist interessant, das hat aber nichts mit dem Werk zu tun. Also die können trotzdem Recht gehabt haben. Also Rousseau, dass er selber kein Vater war oder nicht gerne Vater war, aber offensichtlich gerne mit einer Frau geschlafen hat, heißt ja nicht, dass seine Gesellschaftstheorie falsch sein muss. Und die anderen sagen das auch bei Marx. Ich gehöre jetzt eher zu denjenigen, die sagen, ja, aber wir sollten schon auch zum Beispiel wie bei Wagner, Richard Wagner, sehen, wenn jemand zum Beispiel ganz antisemitisch ist, dann muss man auch gucken, wo sich das im Werk niederschlägt. Wie siehst du das? Ist da sozusagen, da bin ich selber noch so ein bisschen mir unsicher, ist das ein Argument? Müssen wir auf die Biografie der ganzen Person gucken oder müssen wir das völlig getrennt sehen? Wie würdest du das sehen?
Das ist eine verdammt gute Frage. Ich weiß, das erste Mal, wo so eine Frage relevant wurde, war, darf man Fan von Michael Jackson sein?
Ja.
Zum Beispiel, ja. Weil verdammt gute Musik, aber auch verdammt zweifelhafter Charakter. Es ist, Es ist natürlich schwierig zu bewerten. Wir haben nämlich meine alte Hochschule, wo ich meinen Bachelor damals gemacht habe, das war damals noch die Technische Fachhochschule Berlin gewesen. Die hat sich dann umbenannt, weil der Titel auch ein bisschen langweilig ist, in die Beuth-Hochschule Berlin. Und dann stellte sich halt heraus, man super genial und Fortschritt, Physik und so weiter und so fort, aber Antisemit. Das hat natürlich dazu geführt, dass sich die Hochschule gleich wieder umbenannt hat. Und man will damit natürlich auf öffentlicher Basis mögliche der berühmten Shitstorms natürlich irgendwo vermeiden. Gleichwohl man, auch wenn es keine wirkliche Entschuldigung ist, sagen muss, das war leider zu seiner Zeit nicht unüblich gewesen. Ne? Also Jüdinnen und Juden hatten schon immer ein großes Los sozusagen zu tragen. Ich selbst mache es mir insofern ein bisschen einfacher, als dass ich mal gucke, wie schlimm sind die Sachen vielleicht, ja, oder im historischen Kontext. Ich versuche das im Kopf immer so ein bisschen zu trennen, ja, wenn wir mal wieder das Beispiel Michael Jackson nehmen und sagen, ich mag die Musik, die gefällt mir, ich höre sie mir an. Wenn wir R. Kelly nehmen, auch nicht gerade ein komplett Mensch, der jetzt frei ist von moralischen Fragwürdigkeiten, seine Musik mag ich, die gefällt mir, die höre ich. Aber das ist so ein Mensch, dem würde ich wahrscheinlich auch niemals die Hand geben, wenn es jemals die Gelegenheit dazu gäbe. Ja? Wenn wir allerdings auf medizinische Seite gehen, ja, das erweitert ja eigentlich dieses Fass nochmal, weil wir wissen, viele, viele unserer modernen menschlichen Errungenschaften basieren auf Wissen von unethischen Experimenten, von Menschen, die anderen Menschen großes Leid angetan haben, auch durch sadistische Motive oder weil sie sagen, ja meinetwegen, wir hatten damals nicht die Möglichkeiten irgendwie oder wir mussten schnell lösen für was auch immer. Wir nutzen dieses Wissen heute auch. Legitimieren wir damit, was diese Menschen getan haben? Ich weiß es nicht. Ich habe auch das Glück, nicht wichtig genug zu sein, dafür eine Entscheidung zu treffen. Aber ich verstehe absolut, was du damit natürlich sagen willst. Ja, inwiefern können wir halt das nutzen von jemandem, der jetzt hier noch vergleichsweise so einen mittelmäßigen Charakter ist. Ich weiß ja auch noch, wenn ich mich recht erinnere, der hat sich ja auch in seinem Leben in dem Sinne mindestens zwei Sugar Mummies, würde man heute sagen, gesucht, weil er ein bisschen mittellos war zu vielleicht zwei Zeitpunkten in seinem Leben und hat sich sozusagen bei der durchgefüttert. Ja, das war damals wahrscheinlich noch unvorstellbarer gewesen, als es vielleicht heute der Fall wäre.
Ja, also das ist für die damalige Zeit war das hochskandalös und das ist natürlich auch was. Mir ist klar, dass ich natürlich als Familienvater 21. Jahrhundert zum Beispiel jetzt beim Thema Kinder besonders, also ja, Kinder dem Tod preiszugeben, nachdem man sie quasi gezeugt hat, das ist natürlich etwas, was meinen Werten einfach brutal zuwiderläuft. Aber gleichzeitig will ich auch nicht quasi Heutiges dran festlegen und unter die Bettdecken gucken, ja, was hat er, mit wem hat er geschlafen. Da denke ich, puh, meine Güte, 18. Jahrhundert Frankreich war natürlich auch eine andere Zeit. Und es war tatsächlich so, dass damals sehr viele Kinder, du hast es erwähnt zum Beispiel, man hat Kinder an Ammen gegeben, es galt als unschick, quasi Kinder selber zu versorgen. Also es war noch nicht dieses eben romantische Verhältnis in Familien, wo man gesagt hat, mit Liebe und Natürlichkeit, das entwickelte sich erst. Da kann man Rousseau auch einen Verdienst zuschreiben. Also ich bin da auch zwiegespalten. Ich glaube als dialogischer Monist sozusagen, dass es immer gut ist, dass wir bei jeder Sache auch auf die Schattenseiten gucken. Also wenn ich zum Beispiel meine evangelische Landeskirche, dann, die ich sehr schätze, muss ich aber auch auf Luther gucken. Und Luther hat eben auch brutale Sachen gegen katholische Christen, gegen Juden, gegen Frauen, er glaubte an Hexerei, gegen Türken, also Muslime, geäußert.
Und er war auch Antisemit.
Antijudaist, also er hat ja, die Taufe noch anerkannt, das war noch nicht dieser rassistische Antisemitismus, den wir dann nach ihm bekommen haben. Aber judenfeindlich war er, ja. Also diese schreckliche Judensau von Wittenberg beispielsweise, da hat er einen ganz schlimmen Text dazu geschrieben, der also wirklich grauenhaft ist. Und ich glaube, das ist es. Also ich glaube, wenn man von jemandem begeistert ist, ob das jetzt ein Musiker ist oder eine Philosophin ist oder ein Politiker ist, das ist ja auch die Aussage von Dune, ja, Vorsicht vor Messiasen, ja. Quasi schaut auch immer auf die Schattenseiten, denn wir alle haben sie auch und wir wissen nicht, ob nicht spätere Generationen sagen werden, wie konnten die am Anfang des 21. Jahrhunderts, die wussten schon alles und haben trotzdem die Klimakrise mit Volker Racho an die Wand fahren lassen. Was war denn das für eine verlorene, verdorbene Generation? Kann sein, dass Leute später mal sagen, hier, Podcast, Blume und Inge, die haben da zwar gequasselt, aber sie hätten ja noch zu denen gehört, die hätten noch viel mehr verhindern können. Kann sein. Also von dem her würde ich sagen, dialogischer Monismus, man setze sich auch mit dem Bösen auseinander, nicht nur bei anderen, sondern auch bei den eigenen. Und wenn man Idole hat, dann schaue man auch auf die Schattenseiten. Ich finde es also gut, wenn sich jemand mit Marx befasst. Das ist nicht das Thema. Ich hätte nur den Wunsch, dass man auch mal Frauen, auch mal 20., 21. Jahrhundert wahrnimmt und dass man auch auf die Schattenseiten schaut. Ansonsten keine Einwände. Wir sind ein freies Land und Leute können sich begeistern für den Markt, für den Staat und für alles dazwischen.
Ich teile das absolut. Kleine Zwischengeschichte. Michael war mal so gut. Ich bin eines Morgens quasi aufgewacht und wollte meine Post abholen. Und dann sehe ich da ein Magazin in meinem Postfach mit einem Einzeiler von Michael, der da gewissermaßen direkt an mich gedenken musste, als er dieses Magazin da gesehen hat. Und das hast du sehr gut gemacht, weil das wieder so ein Ding war, wo ich dann sehe, da steht gerade genau der ganze Kram drin, den ich irgendwie schon seit Jahren in meinem Hirn rumschleppe und irgendwie auch in meine Vorlesungen einbaue. Und es geht genau auf das eigentlich hinaus, was du sagst, so diese differenzierte Nummer. Ich guck,
da liegt es genau, da oben, ja. Ja, genau.
Da haben wir es sogar direkt, ja. Muss ich dran denken, bei der Kamera nachher das nochmal ein bisschen umzudrehen, inklusive natürlich dem Einzeiler direkt auf der Rückseite. Sehr lieb von dir. Und das ist im Grunde genau das. Ich halte nochmal das Bild gerade so in die Kamera, weil das war das, was mich direkt gecatcht hat. Denn ich als Betriebswirt oder allgemein auch als Wirtschaftswissenschaftler habe ja selbst in meinem Studium zum Beispiel einen Kurs gehabt wie VWL, natürlich auch nochmal mit Vertiefung und so weiter. Aber der Grundkurs, den machen so ziemlich alle Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler, in welche Spezialisierung sie auch immer wählen, ist auch notwendig, ist sinnvoll. Und ich habe damals den berühmten Mankiw gelesen und Mankiw Tyler. Und das gilt so ein bisschen als Standardwerk. Ja? Das heißt, habe ich schon von meinem Professor bekommen. Und wurde in der Klausur entsprechend über diese Inhalte abgefragt. Und dreimal kannst du raten, nach welchem Standardwerk ich lehre. Natürlich wieder nach dem Mankiw.
genau. Da haben wir ihn nochmal. Dann kann ich den auch noch mal direkt zeigen.
Ja, das ist der Mankiw und Taylor. Das ist das Standardwerk in der Volkswirtschaftslehre. Schlechthin. Ja, kannst du mal anschauen. Das heißt, jeder, der ein in irgendeiner Form wirtschaftswissenschaftliches Studium beginnt, wird in einem Volkswirtschaftskurs sehr wahrscheinlich nicht um dieses Buch hinwegkommen. Und das ist auch etwas, das wird international im Grunde gelehrt. Ist auch in den USA, in England, hier in Deutschland, das ist einfach das Standardwerk. Und es hat auch einen guten Grund. Es ist wirklich ein leicht zugängliches Standardwerk. Das heißt, wir können durchaus Inhalte daraus nehmen, die gerade für Studierende, aber durchaus auch in der Ausbildung leicht verständlich sind. Und mein Herz ging so ein bisschen auf, als ich das in diesem schicken Magazin gelesen habe, nämlich über diesen vor allem Beutelsbacher Konsens, wie sich das nennt. Die Kritik ist nämlich, dieses Buch ist, und da stimme ich zu, sehr, sehr neoklassisch orientiert. Nichts gegen die Neoklassik per se, die besten Theorien, die wir soweit haben, basieren zumindest auf diesem neoklassischen, um nicht zu sagen fast schon libertären Ansatz. Und ich fand hier eine sehr, sehr interessante Stelle, die ich jetzt garantiert nicht direkt nochmal wiederfinden werde, aber ich kann sie ungefähr, habe sie sogar direkt gefunden. In diesem Sinne fordern zum Beispiel Mankiw Taylor in ihrem Lehrbuch die Studierenden auf, jene Arbeitslosigkeit, die durch gesetzlich festgelegte oder tarifvertraglich vorgeschriebene Mindestlöhne entsteht, zu berechnen. Das heißt, wir unterstellen nach neoklassischer Theorie dann natürlich, dass solche Eingriffe etwa im Sinne zum Beispiel von Mindestlöhnen schaffen und so weiter, automatisch Arbeitslosigkeit schaffen. Denn das beste Argument, was man als Wissenschaftler immer wieder geben kann, ist Ceteris Paribus. Übersetzt für die Nicht-Lateiner wie mich, alles andere ist gleich. Sprich, wir berühren keine anderen Variablen. Wir schauen uns nur diese beiden Variablen an. Ja, Mindestlohn und Arbeitslosigkeit. Und das war's. Alles andere existiert nicht. Ja, klar, dann könnte man das natürlich verargumentieren. Und ich habe seit jeher schon, deswegen ging mir auch so das Herz auf und viele andere Beispiele aus dem Buch, immer schon dafür argumentiert, Ceteris paribus gilt einfach nicht in der Realität. Das funktioniert nicht. Wir haben schon immer über Modelle gesprochen und ich finde auch Modelle wichtig und notwendig, um so Sachverhalte zu vermitteln. Aber bitte macht nicht den Fehler und vermutet, dass ich jetzt mir die ganze Welt zusammenschnippeln kann auf diesen winzigen kleinen Ausschnitt und sagen kann, damit habe ich es erklärt. Denn jenseits von meinem Idealismus, unsere Zuhörerinnen, Zuhörer, aber auch meine Freunde und so weiter werden wissen, ich bin wirtschaftspolitisch definitiv auf der linken Seite irgendwo verankert. Da gibt es auch keinen Zweifel, sage ich mal, mit sicherlich auch Pro und Cons. Aber das ist etwas, was wirklich hundertprozentig nachweisbar ist. Wir haben es in vielen Volkswirtschaften auf der Welt gesehen, dass zum Beispiel das Einführen eines Mindestlohns eben nicht zur Arbeitslosigkeit führt. Teilweise war es sogar das Gegenteil der Fall und im schlimmsten Fall hat sich nichts geändert. Das war auch übrigens der Grund, diese neoklassische Interpretation, dass wir in Deutschland, wir waren glaube ich so ziemlich das letzte Land in Europa, das überhaupt einen Mindestlohn eingeführt hat. Und das als Deutschland, muss man sich vorstellen, als Volkswirtschaft Nummer eins, vor allem in Europa. Und darum fand ich das so klasse, dass wir hier so einen Überblick gekriegt haben von einem wirklich nicht politischen Überblick. Das ist hier kein sozialistisches Kommunistenmanifest. Nein,
genau, also kann ich dazu sagen, auch das habe ich sehr beim gerne. Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, da habe ich einen Vortrag gehalten, habe diese Broschüre da gesehen und habe gleich eine auch für dich mitgenommen, eine für mich, weil das nämlich genau auch dieses Thema ist, nämlich dieses Dualismus. Du hast meines Erachtens auch noch in unserem Bildungssystem die Schwierigkeit, und das sprechen sie an, ich finde sogar, sie sprechen es sehr gut an, dass entweder man ist völlig marxistisch unterwegs, alles muss verstaatlicht werden, oder man ist neoklassisch Homo economicus, das war ja bei uns eine Einstiegsfolge, ja, quasi der Markt regelt alles. Und beides entspricht einfach überhaupt nicht mehr der Wissenschaft und das ist wahnsinnig komplex und auch sehr interessant. Und ich persönlich würde mich eben wirtschaftspolitisch in der Mitte sehen. Ich bin in einigen Bereichen ja ganz klar dafür, dass man sagt, das muss privatwirtschaftlich organisiert sein. Mhm. Computerspiele oder Musik oder so etwas will ich nicht staatliche Behörden haben, die sagen, was wird jetzt entwickelt und was hat die Partei jetzt gerade für einen Musikgeschmack. So etwas, das ist, kannten wir zum Beispiel in der DDR, ja, da gab es Berufsmusiker, die mussten vor Parteikommissionen bestehen, bitte nicht, ja. Auf der anderen Seite aber halte ich es für einen Riesenfehler, wenn man Wasserversorgung privatisiert. Das ist schiefgegangen in Großbritannien oder auch bei uns,
auch
Krankenhäuser,
in Berlin.
Krankenhäuser, die Deutsche Bahn, wenn du die gewinnorientiert aufbaust, dann müssten Leute doch verstehen, die dann ziehen da Aktiengesellschaften Gewinne raus, sparen die Infrastruktur kaputt und nachher fehlt es überall an Personal und bricht das Gesundheitssystem zusammen. Das haben wir ja in den USA und Großbritannien und in Deutschland. Ja, zum Beispiel, wenn man ein Pauschalensystem einführt, ja, und dann ist so hohe Pauschalen für Knieoperationen, dann müsste doch jedem klar sein, dass es dann einen Druck gibt vom Management, liebe Ärzte, operiert viele Knie, ob das Sinn macht oder nicht. Ja. Also das heißt, ich glaube nicht, und das ist genau meine Absage an diesem Dualismus, ja, Marktstaat, dass es für jedes Problem nur eine Lösung gibt, sondern ich glaube wirklich, dass das, was gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, würde ich dich jetzt natürlich auch dazu nehmen als BWLer, schaut euch das konkrete Problem an und entwickelt dann eine konkrete Lösung dafür. Und dass man eine Schule, ein Papierunternehmen, ein Schwimmbad und eine Polizeistation nicht nach den völlig gleichen Kriterien organisieren kann, finde ich sehr, sehr logisch. Und hier quasi wird dieser Dualismus eben aufgebrochen. Und ich behaupte eben, den hat uns Rousseau eingebrockt, aber gleichzeitig damit auch auf viele Probleme eben hingewiesen. Ja, weil natürlich war es auch vorher so, da hat man halt gesagt, wer reich ist, der steht halt unter Gottes Gnade und da gibt's nichts dran zu kritteln. Und er hat das ja in einer gewissen Hinsicht, hat er quasi die ganze Geistesgeschichte durchgeschüttelt, hat viel angerichtet, aber ich denke, man versteht das westliche Denken gar nicht mehr, wenn man nicht mindestens mal von Jean-Jacques Rousseau gehört hat.
Ja, das hast du schön gesagt. Es gilt ja immer so als typisch nerdig, sich mal so mit den ein oder anderen Philosophen auseinanderzusetzen. Leider gibt es halt wenige Philosophinnen, sonst würde ich das natürlich auch in meinen Satzbau mit einbauen. Aber wir sind jetzt in der Moderne, das heißt, das kann garantiert auch noch werden und wird's ja auch. Ich meine, unsere modernen Männer und Frauen gelten heute halt nicht mehr als die Philosophinnen und Philosophen vielleicht der Antike oder der Frühmoderne oder was auch immer. Aber wir nehmen das natürlich trotzdem mit. Wir können genauso gut verargumentieren, dass eine Eleanor Ostrom irgendwo auch eine Philosophin sicherlich war mit ihrer Darstellung und das wie das eigentlich im Grunde funktioniert. Und das ist ja wirklich wieder so das Wunderbare dran, weil ich meine, Studis auch jedes Mal halt sage, ne, so ist die Theorie, so funktioniert das. Aber bedenkt zum Beispiel, neben der Neoklassik gibt es noch diese und jene Ansätze, die zum Beispiel das und jenes und welches noch dort mit einbeziehen. Ja, wenn ich Sachen berechnen lasse, dann natürlich immer vor diesem Hintergrund. Wir sprechen gerade in solchen Werken, ich benutze es ja weiterhin, es ist schon okay genug für den Zweck, für einen Einführungskurs. Aber wir benutzen das häufig nur zur Stärkung von der Konzeptionalisierung her der Konzerne, wenn man so drüber nachdenkt. Denn das ist wieder so ein ganz, ganz typisches Ostrom-Ding, dass wir nämlich sagen, wenn zum Beispiel einer dieser Unternehmen hops geht in irgendeiner Form, dann buttern wir als Staat, als Gesellschaft ordentlich rein. Perverserweise werden manchmal sogar parallel dazu noch gigantische Managergehälter ausgezahlt. Und sobald es den Unternehmen aber wieder gut geht, hat die Gesellschaft erstmal nichts weiter davon. Einzig, das kann man vielleicht auch noch sagen, die Sicherheit, okay, Arbeitsplätze wurden gesichert, Löhne werden weitergezahlt. Aber das ist genau das, wovor, das interpretiere ich jetzt aber, das hat sie so nie gesagt, auch eine Ostrom warnt mit ihrem Werk, weil sie dann natürlich sagt, die Erfolge werden privatisiert, aber der Schaden, die Verluste, die werden vergesellschaftet. Was ist die Implikation für die Anreize? Weitermachen wie bisher.
Genau.
Vor der Krise ist, oder nach der Krise ist wieder vor der Krise.
Aber ja, Bankenrettung, ja. Also Banken ja. Haben gewaltig gezockt, haben Investments, haben Millionen abgegriffen. Und dann mussten die Staaten einsteigen und aus Steuergeldern Banken stabilisieren. Und während die kleinen Bankangestellten oft Verluste erlitten haben, sind die großen mit vollen Taschen davongezogen. Und das hat den demokratischen Gesellschaften tiefgreifend geschadet. Und man hat das Gefühl, nicht alle haben daraus gelernt. Also um das auch mal klar zu machen, ich sage jetzt auch nicht, dass Frauen die besseren Menschen wären, sondern ich glaube, genauso wie bei den edlen Wilden in Anführungszeichen, ich glaube, dass es immer darum geht, dass wir eine Multiperspektivität haben, also dialogisch, dass es immer besser ist, aus verschiedenen Perspektiven drauf zu gucken und dass wir eben Jahrhunderte, sogar Jahrtausende hatten, wo weibliche Stimmen unterdrückt worden sind. Und dann kommt halt Quark dabei raus, wenn nur Männer über Kindererziehung reden oder hier wie Rousseau Männer sich dann über das natürliche Auslassen und ihre eigenen Kinder quasi in den Tod schicken. Und es gibt eben Evolutionsforschung, Theologie, Antoinette Brown, Blackwell, Pädagogin, Philosophin, ganz groß, Jeanne Hersch. Also nach Karl Popper finde ich, ist sie die bedeutendste Philosophin in deutscher Sprache, kennt nur kaum jemand. Hannah Arendt ist ein bisschen bekannter, aber Jeanne Hersch finde ich auch als Pädagogin wahnsinnig interessant. Und eben Ökonomie, Elinor Ostrom, die hatten wir ja auch schon. Und ich stimme dir dazu, das sind einfach Perspektiven, die auch bereichern. Und generell würde ich halt sagen, wenn jemand die letzten 50 Jahre von seinem Fachgebiet nichts mehr mitbekommen hat, dann ist das immer ein bisschen problematisch, weil Wissenschaft geht eben einfach weiter und man sollte also nicht im 19. Jahrhundert stehen bleiben. Es gibt ja bei euch auch, das wäre was für unsere übernächste Folge, das Thema feministische Ökonomie. Die wird da ja auch erwähnt. Erzähl mal ganz kurz, Teaser mal an, was ist denn feministische Ökonomie?
Genau, manchmal auch als feministische Ökonomik, wenn man das hier so sehen kann, mit bezeichnet. Ich, vielleicht um das vorwegzunehmen, ich sehe das ein bisschen kritisch, weil das sozusagen einem wissenschaftlichen Theorem jetzt erstmal prinzipiell ein Geschlecht zuordnet. Ich sage auch ganz bewusst, teile ich genau das, was du nämlich sagst, Frauen sind nicht die besseren Menschen, weil das ehrlich gesagt auch nochmal frauenfeindlich wäre. Wir würden die quasi aus der Menschheit rausnehmen. Wir würden einfach sagen, nee, gehört nicht dazu, wir Männer hier. Ne? Ihr seid zu gut für diese Welt. Nein, Frauen können genauso Schweine sein wie Männer, vielleicht auf andere Arten, aber grundsätzlich ist keiner von uns besser als der andere. Und bei der feministischen Ökonomie oder Ökonomik, da geht es eben um die explizite Betrachtung eben der weiblichen Einflüsse. Super Sache. Also das haben wir über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende gebraucht. Das gerät in meinen Augen ein bisschen aus dem Ruder der aktuellen Diskussion mit der Wokeness, wie man das auch so schön sagt. Und ich habe dann eben Angst, dass wir den eigentlichen Diskurs verpassen, denn der ist wichtig, der ist notwendig. Aber da würde ich tatsächlich gerne mal mindestens beim übernächsten Mal mit dir drüber sprechen.
Ja, da freue ich mich auch schon. Also ich habe den Artikel über die feministische Ökonomik da auch schon gelesen. Und ich finde das Argument von ihr sehr stark, dass sie nämlich sagt, Oikos, also das ist eigentlich der Begriff Ökonomie oder auch Ökologie, das war das Haus. Ja. Und stattdessen aber guckt die moderne Ökonomie Ökonomie nur noch auf die Sachen, die außerhalb vom Haus stattfinden. Also was passiert in Konzernen, was passiert in Fabriken? Aber der Bereich Kindererziehung, Care-Arbeit, der Bereich Pflege und all diese Bereiche, die werden ausgegrenzt. Die finden sozusagen nur dann noch Beachtung, wenn es dann wieder in der Kinderkrippe stattfindet oder in der, im Altenpflegeheim. Aber man hat sozusagen die vor allem weibliche Care-Arbeit systematisch rausgedrängt aus der Ökonomie, obwohl das eigentlich vom Begriff Oikos Haus eigentlich da angelehnt war. Also es wird spannend, da werden wir sich vielleicht auch ein bisschen kontrovers diskutieren, weil du weißt, Religion, Demografie war bei mir ein Schwerpunkt und das war eigentlich genau diese Sache, dass man quasi, man, die Leute haben sich wahnsinnig über Theologie und über Kirchengebäude unterhalten, aber kaum je über auf das, was es eigentlich ankommt, nämlich wie sind Familien organisiert, welche Gemeinschaft ist lebensbejahend und kinderfreundlich, wie geht es um Bildung, wie geht es um zum Beispiel Gewalt oder versucht man mit Argumenten zu überzeugen. Diese Fragen sind da in einer männlich gelesenen Ökonomie und männlich gelesenen Religionsgeschichte oft an den Rand gedrängt worden. Finde ich sehr, sehr spannend. Aber wir haben für das nächste Mal uns ein anderes Thema vorgenommen. Und zwar, da wollen wir uns etwas kritisch mit einem recht bekannten Mann auseinandersetzen. Willst du?
Natürlich. Ihr merkt schon selbst hoffentlich, wir versuchen auch mal ein bisschen kontroverser zu werden, allein weil wir natürlich immer wieder gerne Diskussionspotenzial suchen. Aber ich glaube, einer der Menschen der aktuellen Kontroversen, Elon Musk, bietet sich dafür einfach wunderbar an. Der ging ja auch von sowas wie der neue Heilsbringer über der Antichrist und dann irgendwie wieder zum Heilsbringer und dann immer mal wieder. Also er ist, ich sag mal zumindest neutral, eine sehr vielschichtige Person, wenn wir schon mal so an Rousseau anknüpfen wollen. Und ich glaube, der ist definitiv eine Unterhaltung wert.
Genau, also wenn Rousseau nach links tendiert hat, dann Elon Musk nach rechts. Du weißt, ich habe gegen Twitter geklagt, über zwei Jahre und habe da gekämpft. Und ich bin sehr entsetzt, dass sich eigentlich auch die Warnungen jetzt so ein bisschen bestätigt haben. Er hat jetzt gerade bei den Ausschreitungen in Großbritannien, da hat er vom Bürgerkrieg geschrieben, der sei unvermeidlich, inevitable. Also da haben wir quasi ein Gegen-Rousseau. Da denke ich, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Und ich werde die Folge dann wieder beginnen mit Hallo, Herr Professor.
Und hallo, Herr Doktor.
Blume und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.